Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wer war Ellen Richter, die große Unbekannte des Weimarer Kinos? Sie war der Star der Stummfilmzeit. 70 Filme hat sie gedreht, aber mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 und dem damit verbundenen Ende der Weimarer Republik ist auch Richters Karriere kaputt. Denn sie ist Jüdin und flieht mit ihrem Mann aus Nazi-Deutschland nach Österreich, Frankreich und schließlich in die USA. Nie wieder dreht sie einen Film. 1969 stirbt sie vergessen in Düsseldorf. Der Filmhistoriker Philipp Stiassny hat mit Oliver Hanley und Lihi Nagler eine Retrospektive kuratiert, die heute im Berliner Kinoarsenal startet. Und Herr Stiassny ist zu Gast im Kompressor. Hallo!
Ich begrüße Sie auch, Frau Thiam.
Ich habe es ja kurz umrissen, aber nochmal in Ihren Worten. Wer war Ellen Richter? Wofür steht Ihr Name und vor allem auch Ihre Arbeit?
Ja, Sie hatten ja schon ein paar Eckdaten genannt. Also Ellen Richter ist 1891 in Wien geboren, ein jüdisches Elternhaus. Die waren nicht so erbaut davon, dass ihre Tochter Schauspielerin werden wollte. Sie hat dann eine Ausbildung zur Theaterschauspielerin gemacht, hat am Theater auch gearbeitet, in Wien unter anderem, und kam in den frühen 1910er Jahren auch nach Deutschland, zuerst nach München und dann nach Berlin. Da hat sie am Theater am Nollendorfplatz gespielt und auch ihren Ehemann kennengelernt, Willi Wolf. Der war eigentlich Zahnarzt und hat dann den merkwürdigen Karriereknick gehabt oder den Karrierewandel. Er ist dann Librettist geworden und hat also Librettos für Operetten geschrieben. Und tatsächlich ist das Stück, bei dem sie sich kennengelernt haben, hieß Der Jux-Baron. Das war ein sehr populäres Stück und das haben sie später auch gemeinsam verfilmt. Also Ellen Richter und Willi Wolf werden Eheleute. Sie fangen dann an, Filme zu machen in Mitte der 10er Jahre und gründen 1920 auch eine eigene Produktionsfirma. Ab diesem Zeitpunkt gelingt es Ellen Richter auch, ihr Profil, das vorher etwas anders war, neu zu formen. Sie entdeckt sich quasi neu. Vorher hat sie eher so ein bisschen auch die Rolle des Exotischen gespielt. Man muss dazu sagen, Ellen Richter hatte dunkle Haare, dunkle Augen, einen etwas dunklen Teint, immer im Vergleich auch mit den anderen Schauspielerinnen und Stars, die zu dieser Zeit in Deutschland so unterwegs waren. Also das war etwas Ungewöhnliches. Sie hatte also Inderinnen gespielt, Ägypterinnen, all sowas, was man damals als exotisch bezeichnet hat. Als sie ihre eigene Produktionsfirma hatte, hat sie dann angefangen, sagen wir mal, etwas prominentere Rollen zu spielen, Königinnen, Lola Montez war damals eine berühmte Tänzerin und sie hat sich dann wieder neu erfunden mit einem Genre, das im Grunde komplett mit ihrem Namen verbunden ist, das sind die Abenteuer- und Reisefilme. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen, dass nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg ein unheimlicher Hunger nach Filmen da war und unter anderem auch in ferne Welten. Also Deutschland war quasi eingekesselt, es hatte den Krieg verloren und es war nicht leicht zu reisen. Und Ellen Richter ist die Erste, die nicht nur diese Abenteuer- und Reisefilme macht, sondern sie reist dafür auch ins Ausland. Vorher wurden die im Berliner Umland gedreht. Sie macht sich auf die Socken mit ihrem Mann und einem kleinen Team, reist nach Südfrankreich, nach Italien, über den Balkan in die Türkei, später nach Indien und auch in die Vereinigten Staaten. Sie macht also auch das Reisen zu einem Lebensstil, also Reisen und Filmen.
Und dann, wenn wir jetzt sozusagen nochmal drauf schauen, auf die Filme, die dann in Vergessenheit geraten sind. Ihr Mann und sie wurden ja aus rassistischen Gründen von den deutschen Leinwänden verbannt. Wieso hat man sie nach der Nachkriegszeit nicht wiederentdeckt? Oder vor allem, wie wird man auf jemanden aufmerksam, der in Vergessenheit geraten ist?
Ja, das sind im Grunde zwei Fragen. Warum sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder etwas bekannter wurde, das hat mit einer Schneise zu tun in der deutschen oder in der Filmgeschichte im Allgemeinen. Sie ist im Wesentlichen ein Star der Stummfilmzeit. Also so ab 1928, 29 ändert sich das und sie schafft auch den Übergang zum Tonfilm sehr gut. Aber die Zeit, die sie im Tonfilm noch hat, ist recht kurz. Das heißt, hätte sie länger im Tonfilm gearbeitet, also über 1933 hinaus, dann wäre sie sicher nicht so vergessen gewesen, weil das Gedächtnis der Fans, der Kinozuschauer, das ist nicht allzu lang. Und für Stummfilme hat sich in den 50er Jahren, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und auch in den 60er Jahren, kaum einer interessiert. Das ist einer der Gründe, warum sie vergessen ist. Sie fragen danach, wie wird man auf so jemanden aufmerksam? Tja, Also sie war eine wirklich sehr, sehr prominente Person in den späten 10er Jahren, in den frühen 20er Jahren. Das war die große Zeit des deutschen Films. Da wurden massenweise Filme gemacht. Und wer sich da in dieser Zeit durchsetzen konnte und eine Karriere anfing, die über Dekaden ging, das war schon was Besonderes. Ich habe über Jahre zum Weimarer Kino geforscht und bin immer wieder über diesen Namen Ellen Richter gestolpert, habe gelegentlich Kollegen gefragt, wer ist denn das, kennt ihr die? Wusste keiner was. Und dann traf ich meinen Kollegen Oliver Henley, wir tranken Kaffee zusammen und ich sagte ihm, ich habe jetzt wieder da in diesen Fachzeitungen diesen Namen gefunden, kennst du die? Und er sagte, geht mir genauso, kenne ich auch nicht, ich lese immer den Namen, lass uns doch mal losgehen und uns ein Bild davon machen. Und Oliver ist ein sehr findiger Filmhistoriker und wir haben dann erstmal angefangen zu gucken, welche Filme sind denn noch überliefert, um uns eine eigene Anschauung davon zu machen.
Und Sie haben dann die Filme in Archiven entdeckt und restauriert. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie aufwendig ist denn solch eine Arbeit?
Ja, also die Restaurierung ist sehr aufwendig. Ich sollte dazu sagen, ich habe die Filme nicht restauriert. Sie müssen sich das so vorstellen, in den Archiven liegen haufenweise Materialien, die sind in Büchsen und wenn keiner nachfragt, werden diese Büchsen zwar gelegentlich mal geöffnet, damit nachgeguckt wird, dass da keine chemischen Zersetzungsprozesse stattfinden, aber es braucht im Grunde Forscherinnen und Forscher, die nachfragen und dann werden diese Büchsen geöffnet, die Filme werden, also wir sprechen ja von analogem Filmmaterial, auf einen Schneidetisch gelegt und dann kann man sich das mal anschauen. Wenn die Filme in der falschen Reihenfolge liegen, wenn die Filme fragmentiert sind, wenn sie in nicht deutschsprachigen Fassungen vorliegen, dann macht das die Sache sehr schwierig. Also wir hatten mit Filmen zu tun, die, ich sag das mal salopp, die machten keinen Sinn. Die Geschichte war unverständlich. Wir sprechen noch gar nicht von den mechanischen Beschädigungen, von dem Staub und den Laufstreifen. Also es war eine Puzzlearbeit, die da nötig ist, in vieler Hinsicht. Also die richtige Reihenfolge zu rekonstruieren, die Filme mechanisch wieder in Ordnung zu bringen, einen neuen Scan anzufertigen, sodass wir teilweise makellose Kopien heute wieder haben. Manchmal fehlt etwas, das kann dann durch Texte ergänzt werden. Aber das Wunderbare ist, wir können jetzt diese Filme wieder auch genießen. Vorher ist das mehr so ein Forschungsgegenstand, aber jetzt können wir gemeinsam diese Filme sichten und Freude daran haben.
Und das ist das richtige Stichwort. Heute Abend feiern Sie Premiere im Kinoarsenal Berlin. Gezeigt wird der Film Moral von Willi Wolf aus dem Jahr 1928. Worum geht's?
Ja, also erst einmal ist das eine Komödie, eine ganz wunderbare Komödie. Ellen Richter hat immer eine komische Ader gehabt und nebenbei hat sie etwas, was sehr wenige andere Schauspielerinnen zu der Zeit sich im Grunde erlauben. Sie ist selbstironisch, also sie zwinkert auch dem Publikum zu, sie nimmt ihre eigenen Rollen nicht immer ganz, ganz wichtig. Nebenbei verstellt sie sich auch sehr gerne und macht Rollenspiele. Also Moral ist eine Geschichte eines Revue-Stars, der in eine kleine Stadt kommt und in dieser kleinen Stadt schaut man alles, was aus der Großstadt an, mit Misstrauen an. Man wittert Sittenverfall und so gibt es dann ein paar Bürger, die in einem Verein sich gegen den Auftritt dieses Revue-Stars stark machen. Sie unterbrechen den Auftritt. Es ist also wirklich ein Skandal, der da gemacht wird. Aber sie beginnt dann danach, man hat sie von der Bühne verdrängt, sich mit Witz und Schleue an diesen Männern zu rächen, die nämlich sich auszeichnen durch eine Doppelmoral. Also der Titel heißt Moral, es könnte aber genauso gut heißen Doppelmoral, denn die Männer sind so von dieser attraktiven Frau so eingenommen, dass sie versuchen, mit ihr privat anzubändeln. Und was sie nun tut, das ist etwas ganz Modernes, sie zeichnet sie heimlich auf, nicht mit einem Smartphone, sondern mit einer eingebauten Kamera. Und damit macht sie die Männer erpressbar und ihr gelingt also eine Rehabilitation. Das ist eine ganz, ganz hinreißend erzählte Geschichte.
Und dazu gibt es auch immer wieder Live-Musik. Wir hören mal rein. Also das ist jetzt klassisch Klaviermusik, würde ich sagen. Können Sie etwas mehr vielleicht sagen, welche Stilrichtung und vor allem auch Instrumente da heute gezeigt oder vor allem gehört werden?
Also diese Reihe ist einerseits eine Filmreihe, aber gleichzeitig ist es ein Musikerlebnis. Wir haben zu allen Stummfilmen Musiker eingeladen, die Live-Musik machen. Heute haben wir Piano, das ist Maud Nillissen aus den Niederlanden, mit Daphne Balvas am Saxophon. Und die Musik hat geschrieben Frido Terbeek, der extra aus Argentinien anreist. Er ist auch Niederländer. Was Sie dann heute Abend hören werden, wird etwas fetziger sein als das, was gerade eingespielt wurde. Sie können sich vorstellen, mit Piano und zwei Saxophonen in unterschiedlichen Stimmlagen. Da wird ordentlich Druck erzeugt werden. Und diesen Druck brauchen die Filme auch. Diese stummen Filme, wir sprechen hier nicht von ausgesprochenen Meisterwerken. Das sind die Filme, die damals dem Publikum gut gefallen haben. Populäres Kino, Komödien, Abenteuerfilme, Thriller und so weiter. Aber wenn da noch Musik darunter kommt, dann kriegen die richtig einen Rückenwind. Wir sind also sehr, sehr gespannt, wenn Sie fragen, welche Musik da laufen wird. Das ist für uns auch eine große Überraschung. Die Musiker haben uns das nicht alles im Detail vorher gesagt.
Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also wer in Berlin wohnt oder vorhat, in die Hauptstadt zu kommen, im Institut für Film und Videokunst im Arsenal Berlin gibt's ab heute bis zum 6. November Weimars Action Queen Ellen Richter, die große Unbekannte, mit Live-Musik von internationalen StummfilmmusikerInnen. Und ich sprach mit einem der KuratorInnen. Herzlichen Dank, Philipp Stiassny, für das schöne Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.